Heute zu Gast Daniel Lipp. Daniel ist CTO Research and Development Crop Protection bei der Syngenta Group. Was die Syngenta Group genau macht, wissen wahrscheinlich einige, weil es ein sehr, sehr großes Haus ist. Aber die, die es nicht wissen, unbedingt reinhören, haben wir natürlich am Anfang auch aufgelöst und auch, was die ganze CTO-Rolle mit sich bringt. Daniel ist ein absoluter Fan von Lifelong Learning und auch davon, dass sich die Leute im Unternehmen maximal wohlfühlen müssen, um überhaupt erst zu maximalen Leistungen zu kommen. Wie man das genau macht und dass Corporate Benefits dabei eigentlich immer unwichtiger werden, das haben wir im Podcast besprochen. Dann ging es auch um Fehlerkultur und dass man wirklich vermeiden sollte, Strafen ja für Fehler überhaupt im Unternehmen irgendwie anzusetzen, also so straffrei wie möglich, aber trotzdem natürlich so sicher wie möglich sollte das Unternehmen gestaltet werden. Dann natürlich auch, wie kriegt man eigentlich die richtigen Teams um sich herum, dass da der Bierfaktor entscheidend ist und was das ist, auch gleich im Podcast. Daniel ist auch begeisterter Sportler, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und was ich sehr, sehr interessant fand, einmal im Jahr setzt er sich auch Jahresziele, schaut sie dann zwar danach nicht mehr an. Und warum das vielleicht auch ein Erfolgsrezept ist, das gibt's alles gleich im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Ich freue mich drauf. Geh mal rein. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Franz, danke, dass ihr da sind.
Ja, unbedingt. Ich freue mich. Legen wir gleich los. Bevor wir in deine Tipps als C-Level-Manager gehen, du bist ja CTO und das in einem sehr, sehr interessanten Thema wirst du uns sicherlich gleich erzählen und bei auch einer absolut spannenden Company. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du machst.
Sehr gerne. Also ich bin Daniel Lipp, gerade 54 geworden, verheiratet, drei erwachsene Kinder, sehr, sehr viele Jahre in der IT unterwegs gewesen, ursprünglich mal Physik, Mathematik und Informatik studiert, in schön Südwestdeutschland aufgewachsen, da arbeite ich und wohne ich jetzt auch wieder. Aktuelle Rolle, CTO bin ich für einen Teil von Syngenta. Syngenta ist eine sehr große Gruppe, über 50.000 Leute, oder größte Sparte davon ist Pflanzenschutz, Crop Protection, und in diesem Bereich darf ich CTO sein. Ist super spannend, vor allen Dingen deswegen, weil Landwirtschaft oder Pflanzenschutz eben nicht so langweilig ist, wie sich das vielleicht von außen anhört, weil die Herausforderungen halt sehr, sehr groß sind. Es ist eigentlich noch komplexer wie Pharma, oder gegen einen bestimmten Schädling, ein Schutzmittel muss diesen Schädling eindämmen, abtöten, aber darf natürlich den den Mäusen, den Hasen, was ich nicht, den Bienen nichts machen, außenrum darf der Pflanze nichts machen. Also da gibt es viel, viel mehr Kombinationsmöglichkeiten. Also das ist so von der wissenschaftlichen Seite her die Herausforderung. Was für mich halt super spannend ist, dass natürlich diese Technologierevolution, künstliche Intelligenz, aber auch was bei Sensorik passiert, dass das alles mit reinspielt, oder? Also da werden autonome Geräte gebaut, die durch die Pflanzen fahren und mit Kameras werden Aufnahmen gemacht, kann man analysieren mit Computer Vision und man kann daraus Schlussfolgerungen abzielen. Und das sind alles diese technologischen Revolutionen, die da zusammenkommen. Und ich habe das Glück, halt da mittendrin zu sein und zu schauen, wie wir die bestmöglich nutzen können, um halt effizienter zu werden, oder? Weil die, ähnlich wie in der Pharma, die von einer Idee, sage ich mal, bis zu einem Produkt geht es irgendwie 10 Jahre im Schnitt, was natürlich wahnsinnig lange ist. Und von 100.000 Ideen für einen Wirkstoff, die wir haben, bringt es einer vielleicht nachher zum Markt. Natürlich nicht sehr effizient. Mhm. Und unsere Ambition ist eigentlich, das komplett umzudrehen, in Computer hauptsächlich zu verlagern, oder? Und nicht die Ideen, in den Köpfen der Forscher zu entwickeln und dann nach Möglichkeit halt nicht eine von 100.000, sondern vielleicht eine von, weiß nicht, von 500 später in den Markt zu bringen und dadurch halt viel effizienter zu sein und dass auch die Forschung halt oder die Forscher sich auch mehr mit der Sache beschäftigen können, die dann wirklich spannend ist und nicht einfach sehr viel repetitive Aufgaben halt auch machen müssen, um diese 100.000 Wirkstoffe alle in den Studien halt irgendwie wieder durchzuführen. Ne?
Ja. Also, wie gesagt, mega spannende Company und auch sehr spannender Bereich. Wir haben im Vorgespräch schon kurz gesprochen. Das ganze Thema Agriculture oder auch Landwirtschaft ist ja eigentlich das älteste Gewerbe sozusagen, was es da draußen gibt. Ich habe letztens auch so eine verrückte Statistik gelesen, da ging es auch um KI. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es war, aber es waren irgendwie über 80% der Leute waren damals natürlich in der Landwirtschaft tätig, logischerweise. Und mit der industriellen Revolution hat sich das dann geschiftet. Da konnte das natürlich alles viel auch durch die ersten Maschinen abgedeckt werden. Jetzt sehen wir vielleicht bald wieder einen Shift, ne, dadurch, dass KI uns in vielen, sage ich mal, ja, Denkjobs helfen wird, gibt es da vielleicht wieder einen Shift und es werden nicht mehr so viele Leute in administrativen Rollen tätig sein. Also es ist schon sehr eine spannende Zeit, in der man gerade sein kann. Deswegen nochmal kurz, um deine Rolle besser zu verstehen für alle, die zuhören. Also du bist Chief Technology Officer. Ist das eher ein Software Technology oder ist das eher ein Hardware Technology Officer?
Ja, gute Frage. Also ich war, Großteil meiner Karriere war ich eigentlich immer in Software unterwegs. Jetzt kommt eigentlich Hardware hinzu, aber natürlich nicht klassische Server-Hardware oder so. Wir haben schon ein bisschen On-Prem, aber das ist relativ wenig. Aber natürlich Robotik und Sensorik kommt halt dazu. Ja. Oder IoT-Sensoren im Feld, die Feuchtigkeit im Feld messen. Oder halt eben Roboter in den Laboren, die halt repetitive Aufgaben übernehmen und halt so 24x7 irgendwelche Untersuchungen machen können und Tests machen können. Also so gesehen, es ist jetzt deutlich komplexer wie reine Software, was aber auch toll ist. Ich liebe Herausforderungen und da gibt es noch einiges, wo ich dazu lernen muss. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Landwirtschaft zurück. Was da auch noch spannend ist, ist, wenn man jetzt so insgesamt die Welt anschaut, Klimaveränderungen und so, was mir vorher auch nicht so bewusst war, aber Landwirtschaft auf der einen Seite ist ein großer Treibgasproduzent natürlich, bis zu, glaube knapp 25% sind das. Das ist natürlich der eine Seite ein Hebel, wo wir, wenn wir effizienter unterwegs sind, also auch einen Unterschied machen können, sage ich mal, für die global. Auf der anderen Seite kann Landwirtschaft halt, wenn man es richtig macht, auch extrem dazu beitragen, dass halt eben weniger CO2 ausgestoßen wird. Also Pflanzen nehmen ja CO2 auf. Unbestellte Felder sind nicht so gut. Früher hat man ganz intensiv Felder bestellt und dann nach ein paar Jahren sind da keine Nährstoffe mehr im Boden gewesen, oder? Also man hat die ausgelaugt, wenn man so will. Heute weiß man halt auch, wenn man das richtig macht, wenn man Pflanzen abwechselt in gewissen Intervallen, so, dann bleiben die Nährstoffe erhalten. Wie gesagt, weniger CO2-Ausstoß, weniger Hitzereflexion, auch wenn ein Feld bestellt ist. Und da ist also ein sehr, sehr großer Hebel, dass man auch das Klima positiv beeinflussen kann. Das andere Spannende dazu ist natürlich, die Herausforderung ist halt, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Und es gibt nicht genug Landwirtschaftsfläche. Ich fände es auch schön und viele auch, glaube ich, wenn man rein ökologisch Landwirtschaft betreiben könnte. Aber die Zeit ist leider vorbei, denke ich, weil einfach heute ist schon so, dass irgendwie die Hälfte der Ernte würde eigentlich ausfallen, wenn man keinen Pflanzenschutz dazu nehmen würde, weil halt auch durch die klimatischen Veränderungen, Globalisierung, Schädlinge, die früher vielleicht nur in Amerika waren, sind jetzt auch bei uns. Unsere Pflanzen sind da nicht resistent. Also das ist ein großes Problem eigentlich. Man muss etwas tun, um die Weltbevölkerung weiterhin vernünftig ernähren zu können.
Ja, das macht absolut Sinn. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich noch das größere Thema, was man sozusagen heben muss. Ich habe gar keine Vorstellung. Ist das ein sehr effizientes Geschäft oder ist es, man kann ja zum Beispiel auch in so einem Motor sagen, wie viel Wirkungsgrad hat der? Ist das in der Landwirtschaft, ist man da aktuell schon sehr effizient oder geht da auch einfach viel verdorben und man hat da wirklich noch so Hebel, wo man sagt, wir haben zwar die Flächen, wir haben die Möglichkeiten, die eigentlich die ganze Welt zu ernähren, aber wir sind da einfach noch zu ineffizient oder was sind da denn so die Themen?
Ne,
die
Probleme? Also wir sind da definitiv noch zu ineffizient, aber da gibt es auch eine ganz interessante Entwicklung, die nennt sich eigentlich auf Englisch Precision Agriculture, also Präzisionslandwirtschaft, wenn man so will. Und ganz einfaches Beispiel zu sagen, die Pflanzenschutzmittel müssen ja auch hergestellt werden. Wenn ich unnötig viel herstellen muss, sage ich mal, ist ja auch wieder nicht effizient. Früher ein riesiges Feld, weiß nicht wie viel Hektar, oder? Ein Landwirt geht vielleicht da rein, sieht, da ist irgendein Schädling, den kenne ich. Da muss man das Mittel dagegen anwenden. Das ganze Feld wird mit dem Mittel besprüht. Heute kann ich da mit der Drohne rüberfliegen und vielleicht ist ja nur 1% vom Feld wirklich von diesem Schädling befallen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur an dieser Stelle das Schutzmittel anbringen. viel ökologischer, viel effizienter. Gibt solche viele Beispiele, wo man auch sehr viel machen kann. Und man weiß heute auch viel mehr über Biodiversität, weil es, wie das zusammenhängt, das sind ja eigentlich Ökosysteme, sag mal, je nach dem Felder. Und wenn man da halt mit den die richtigen Kombinationen macht, da kann man extrem viel effizienter werden. Ist auch alles, nicht mehr alles Chemie heute, es gibt auch Mikroorganismen, die eingesetzt werden oder die dann auf natürliche Weise zum Beispiel bestimmten Schädlingen bekämpfen können. Also da passiert sehr, sehr viel und ich glaube, da werden wir noch eine sehr, sehr große Effizienzsteigerung erleben dürfen.
Wahnsinn. Dann eine naive Frage vielleicht noch, um das Thema abzuschließen. Schaffen wir es dann noch in unserer Lebzeit dann auch dieses ganze Thema Welthunger zu lösen?
Das ist meine ganz klare Motivation. Welthunger und idealerweise auch die Klimageschichte, weil das wird es uns auch ein Problem haben. Ich weiß nicht mehr, welcher Gast das war, aber irgendein Gast in deinem Podcast hat einen schönen Satz gesagt, da kann ich sehr dahinter stehen. Ich gebe nur zwei Lösungen aus meiner Sicht. Das eine wäre zurück ins Mittelalter. Wir hören alle auf, alles Technisches zu verwenden. Das wird relativ schwierig. Wir müssten ja die ganze Menschheit da an Bord kriegen. Und die andere Möglichkeit ist die Flucht nach vorne oder die Technologie bestmöglich einzusetzen, um halt schneller Erfolge zu erzielen, wie sich der Gesamtzustand sonst verschlechtert. Und ich bin sehr motiviert, in diese Richtung mitzuhelfen. Ja.
Klasse. Toll, also sehr, sehr schön. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du überhaupt in diese Rolle gekommen bist, also wie sich auch die erste C-Level-Rolle ergeben hat, ist ja mal eine ganz spannende Geschichte, und wie du in diese Branche auch gekommen bist. Gib uns da mal ein bisschen Einblick.
Sehr gerne. Als ich auf der Schule war, es war irgendwie nicht absehbar, nicht mal, dass ich studiere, das war mein Papa ist Handwerker, meine Mutter war Hausbau, wir haben also Bürokraft, später Hausbau, ich habe 4 Geschwister, sich klassisch um die Kinder gekümmert und so mit 13, 14 war immer irgendwie klar, dass ich eigentlich eher was Handwerkliches machen will. Technisch war ich ganz interessiert. Dann hatte ich die Möglichkeit, so eine Schnupperlehre bei einem Onkel von mir, einer Firma zu machen. Schaltschrankbau war das, so ein bisschen Kabel verlegen, so fand ich super spannend. Und gleichzeitig hatte ich einen sehr guten Mathelehrer, der sehr fortschrittlich war, der da irgendwann mal mit dem Computer um die Ecke gekommen ist. Nicht mal ein C64, sondern Vorläufer noch, VC20. Haben gesagt, hier, AG, wer will, einen Computer für 20 Jungs, oder? Man hat nur Jungs damals und der hat dann angefangen, da elektronische Autos zu steuern, hat da Klebestreifen aufs Pult geklebt mit Sensoren, das hat dem Auto beigebracht, danach zu fahren. Das war natürlich damals, also für mich war das mega faszinierend und schon irgendwie gemerkt, das ist ein bisschen so ein, mein Faible, das könnte spannend werden. Und hatte dann das Glück, in der Firma, wo ich diese Schnupperlehre gemacht habe, habe ich dann eigentlich regelmäßig immer Ferienjobs gemacht. Da kam dann halt irgendwann auch überall PCs und die mussten vernetzt werden und so. Und die hatten niemanden, der das macht. Oder nur einen, der das so halbwegs macht. Und dann habe ich durfte damit helfen und irgendwann konnte ich das ganz gut. Und irgendwann hieß es, ey, du kannst dann auch die Sachen betreuen. Und dann mit Software hat sich auch keiner ausgekannt. Dann habe ich eigentlich das studienbegleitend gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass es auch sehr viel Spaß macht. Und als Physikstudium, ich hatte dann die Möglichkeit zu doktorieren, auch in einer sehr spannenden Gruppe. Aber irgendwer hat mir im Bauchgefühl gesagt, nachher bist du sehr, sehr spezialisiert, kannst du auf fünf Orten auf der Welt irgendwo in einem Keller arbeiten. Aber ich würde gern selbstbestimmt sein. IT doch vielleicht spannender, bin deswegen dann so in die Informatik gegangen. Softwareentwicklung erst dann gemacht, Softwarearchitektur dann auch ganz viel. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt aus meiner Wahrnehmung relativ wenig gute Chefs. Sagen wir mal, damals war das ja klassisches Management angesagt. Ich habe einfach zu viele erlebt, die nicht die Leute größer gemacht haben, sondern die Leute lieber kleiner gemacht haben und sich auch vielleicht gar nicht für den Menschen interessiert haben, wir rein technikgetrieben waren und das so Peter-Prinzip vielleicht auch, oder dass die Leute in diese Position befördert werden, vielleicht wo sie auch gar nicht mehr gut sind, was ihnen auch gar nicht gefällt. Dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, nee, das ist eigentlich jetzt an der Zeit, ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. Ich sage gerne, ich habe Software entwickelt, dann jetzt entwickle ich Leute lieber eigentlich. Ja. Und hat dann sehr viel Spaß gemacht und habe dann auch sehr viel gemerkt, dass man da einen Unterschied irgendwie machen kann. Und zuletzt eigentlich habe ich mich wieder vor anderthalb Jahren nach dem Job umgeschaut und dann habe ich auch geguckt, das ist die zweite Lebenshälfte, ich möchte jetzt wirklich den Job haben, der genau auf mich passt, wo ich einen riesen Unterschied machen kann. Habe dann auch ein bisschen größer gedacht, habe mich da erst auf ähnlichen Level beworben, wie ich unterwegs, dann habe ich gedacht, wenn ich mehr Einflussbereich habe, ist es leichter, was zu bewegen. Und zwar nicht hierarchisch, sondern schon Leadership-Style-mäßig natürlich, aber nichtsdestotrotz auch Kollegen zu beeinflussen, insgesamt eine Organisation zu beeinflussen. Und dann Ich habe knapp 100 Bewerbungen rausgehauen und oder Sachen angeschaut. Okay. Waren relativ wenige Firmen, wo ich dann auch spannend fand in der Form, wo es überhaupt zu Gesprächen gekommen ist. Sehr oft habe ich dann gesagt, nee, das ist nichts. Und ich bin eigentlich zufällig in dieser Branche gelandet. Aber das war, glaube ich, auch das war sehr gute Fügung, weil es wurde mir dann erst klar, als ich dann wirklich angefangen habe und näher reingeschaut habe, wie stark ich auch das wissenschaftliche Umfeld vermisst habe. Ich habe vorher hauptsächlich in Finance gearbeitet, Versicherungen, Banken, auch reine IT-Firmen. Mhm. Ja, auch cool, aber so Versicherungen, Banken, da war nicht mein Herzblut, weil es nicht wirklich dahinter. Und jetzt die Kombination, dass der Job an sich, die Technik super spannend ist und das Business eigentlich von der Firma auch so spannend ist und eben mit dem wissenschaftlichen, dieses Lifelong Learning kommt jetzt wieder richtig ins Spiel oder ich muss mich extrem weiterbilden oder ich darf mich extrem weiterbilden. Wir haben sehr viele interne Webinare, ich höre Podcasts, ich mache sonst sehr, sehr viele Sachen, um einfach mit der Komplexität auch besser umgehen zu können. Und das ist eigentlich sehr, sehr glückliche Fügung. Bin ich sehr, 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 sehr froh drum. Und das Spannende finde ich jetzt einfach, was so eine Standardfrage von dir ist ja, wie überlebt man im C-Level? Und was korrekt, ich gemerkt
das
habe, ist
das nächste.
Ja, sorry, dass ich es vorwegnehme. Wenn ich glaube, in dem Moment, wenn ich überlegen müsste, wie ich im C-Level überlebe, bin ich in der falschen Firma. Ich habe genug Positionen auch gehabt, wo ich auch ein bisschen schauen musste, wie ich überlebe, aber ich bin überzeugt davon, dass Leute beste Leistung eigentlich bringen, das Beste aus sich rausholen, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie das Vertrauen spüren und das ist bei Kindern so und das ist bei Erwachsenen genauso. Oder? Und dieser Übergang, ich sehe einen Übergang von klassischem hierarchischen Management zu Leadership. Und ich denke, je schneller eine Organisation das schafft, umso besser für eine Organisation, weil irgendein motivierter, gut ausgebildeter junger Mensch, wieso sollte er in eine Struktur gehen, wo er klein gehalten wird, wo er micro-gemanagt wird, wenn die Ergebnisse doch so viel besser sein können und so viel mehr Spaß dahinter sein kann, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, oder?
Deswegen. Ja, absolut.
Bin ich eigentlich ein Fan davon, 99% Leadership und ganz, ganz selten, wenn es wirklich mal sein muss, das Management nur auszupacken. Aber ich versuche das eigentlich zu vermeiden und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Mhm.
Ja, das ist gut. Das ist ein interessanter Satz. Die Leute müssen sich wohlfühlen. Ja, dann kommen sowieso die Höchstleistungen vielleicht von alleine sogar. Wie schafft man das, dass sich Leute dann in dem Unternehmen wohlfühlen? Hat das was mit Corporate Benefits zu tun? Hat das was mit der persönlichen Beziehung zu den einzelnen Teammitgliedern zu tun? Erzähl mal so ein bisschen, wie stellt man das sicher? Was kann man dafür machen?
Mhm, gute Frage. Also ich denke, dass die Corporate Benefits immer unwichtiger werden. Ich glaube, die sind in der sehr hierarchischen Firma wichtiger gewesen. Was ich jetzt gelernt habe, bei mir selber auch und bei anderen vielen, vielen Mitarbeitern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, das Klima ist das Entscheidende. Und das Klima ist natürlich ein wichtiger Faktor, ist der Vorgesetzte. Gibt's ja wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Vorgesetzte auf das mentale Wohlbefinden oder aufs mentale Befinden den gleich großen Einfluss hat, wie wenn jemand einen Psychologen hat, also eine psychologische Behandlung ist, größerer Einfluss wie die Familie oder ein Partner. Also das fand ich extrem spannend, oder? Und eben das Team natürlich an sich auch, oder? Also ich bin zum Beispiel Fan davon, dass halt beim Einstellungsprozess, dass es am Schluss, wir nennen das immer den Bierfaktor-Check gibt, oder? Dass eigentlich neuer Mitarbeiter und das Team zusammenhocken und dann sich beschnuppern und dann sagen nachher, okay, könnt ihr euch vorstellen, so zusammenzuarbeiten, weil wenn das nicht funktioniert, wenn die nicht mal ein Bierchen trinken gehen wollen, wie wollen die dann effizient zusammenarbeiten und die Arbeiten verteilen, sich auch durch schwierige Zeiten zusammenzuraufen und dann eben nicht einander gegenseitig an Schienbeins treten, sondern füreinander halt den Aufwand betreiben. Also deswegen denke ich, das ist extrem wichtig, dieses Wohlfühlen. Und ich glaube eigentlich, dass Menschen fühlen sich gut, wenn sie zusammen was erreicht haben, wenn sie irgendwie sich weiterentwickelt haben, nächsten Schritt gemacht haben oder also Stichwort Growth Mindset auch. Ich glaube, jeder hat es irgendwie ursprünglich in sich veranlagt und wenn man das regelmäßig erleben darf, ich glaube, das ist eigentlich toll für die Leute und das bekommen eigentlich nur hin, wenn man so ein Umfeld schafft, wo sich die Leute halt einfach wohlfühlen und wo auch natürlich Fehlerkultur herrscht, oder? Ich meine, wenn Leute bestraft werden, wenn sie Fehler machen, dann ist die Reaktion halt irgendwann, dass man nichts mehr macht, oder? Weil dann mache ich sicher keine Fehler, oder? Ich mache nur was, wenn ich 25 Leute dazu gefragt habe, das ist nicht mehr so effizient. Die wollen ja kurze Entscheidungswege haben, dass Leute im Team genau wissen, das sind unsere Bereiche, wo wir selber autonom verantworten können und nur in Ausnahmefällen, sage ich mal, nachfragen.
Interessant, ja. Die Entscheidungswege sind, glaube ich, wirklich was super bremsen kann, wenn man Ideen hat. Wenn man, wie du gesagt hast, wenn man 25 Leute fragen muss und einfach nicht die PS sozusagen dann auf die Straße kriegt für sein Thema, was man da antreiben möchte. Habt ihr, ich meine, das ist jetzt eine sehr, sehr große Organisation. Wie schafft ihr das oder wie schaffst du das, dann trotzdem die Entscheidungswege kurz zu halten, weil es ja meistens schwieriger wird, je mehr Leute involviert sind?
Absolut, ja, absolut. Und ich denke, das ist eigentlich auch meine größte Herausforderung im Moment. Und mein Ansatz, den ich eigentlich da gehen will, ist eigentlich, also ich bin immer Fan von Best Practices, oder? Wenn Sachen, Methoden bei Tausenden von Leuten oder Firmen funktioniert haben, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es im eigenen Umfeld auch funktioniert. Dann vorherigen Job in einer deutlichen kleineren Firma, ungefähr 600 Leute, durfte ich so ein bisschen, sagen wir mal, die agile Transformation mit vorwärts treiben und hautnah erleben, wie das funktionieren kann. Und da habe ich sehr, sehr viele Praktiken kennengelernt, die ich denke, die auch in unserer großen Organisation, also schwieriger zum Einzusitzen sind, aber natürlich auch funktionieren. Und es geht halt vor allen Dingen darum, Alignment, also zu schaffen. Also Leute müssen ja wissen, in welche Richtung es gehen soll. Oder das muss, man muss von oben her arbeiten und von unten. Die Teams müssen wissen, was Zuständigkeitsbereich sind, müssen aber die auch die Vision kennen, damit, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, weiß nicht, ein Team arbeitet an zwei Vorhaben und es gibt Schwierigkeiten, weil jemand krank geworden ist, also man kann nicht beides liefern. Wenn das Team weiß, welches von den beiden wichtiger ist, braucht niemand gefragt werden, kann das Team selber entscheiden und macht halt das Wichtigere fertig und das Unwichtigere hat vielleicht ein bisschen Verzögerung. Wenn diese, ich glaube, in vielen Firmen ist halt überhaupt nicht klar, in welche Richtung ziehen wir gerade, was sind unsere Prioritäten, was sind diese wichtigen Vorhaben. Ich erlebe sehr oft, dass halt an sehr, sehr vielen Sachen gleichzeitig gearbeitet wird. Nur man kommt fast ums Multitasking nicht mehr drum rum. Und dann sehr viel Energie halt auch in dieses Hin und Her springen, sage ich mal, reingeht. Und ich glaube eben, je besser man visualisieren kann und den Leuten erklären kann, was die Prioritäten sind und das irgendwie an einem zentralen Ort hat. Hier ist unser Backlog, das ist die Reihenfolge, sage ich mal. Die Sachen auch so beschrieben sind, dass es jeder versteht. Nicht immer annehmen, dass jeder im Kontext ist, oder? Je besser man das machen kann, glaube ich, umso effizienter wird dann auch die Organisation und das Ganze halt auch transparent abbilden. Dass man halt auch umgekehrt, sage ich mal, von dem Management-Level merken wird, wenn man jetzt da ein großes Vorhaben gehabt hat, das mehrere Teams, sage ich mal, betrifft, und es irgendwie noch nicht abgeschlossen ist, dass ich dann halt idealerweise auch in so einem Tracking-Tool sehe, okay, im Team X, da ist diese eine Aufgabe konnte noch nicht erledigt werden und die ist erst irgendwie in 4 Wochen vorgesehen, sage ich mal, für einen Sprint, dann weiß ich, was los ist, dann kann ich da nachfragen, oder? Und umgekehrt eben in einem Team, jede Aufgabe ist ja idealerweise eigentlich mit einem größeren Initiative, was das Geschäft gerade vorwärts treiben will, verbunden, dann weiß ich auch, warum mache ich das? Warum ist es wichtig, dass ich diese Aufgabe mache, damit die Firma halt hier nachhaltiger werden kann oder dieses neue Produkt auf den Markt bringen kann? Und glaube ich, so in klassischen Organisationen fehlt das halt eigentlich oft diese geistige Verbundenheit auch. Und da hast du sehr viele Friktionen typischerweise.
Wie macht ihr das als konkretes Beispiel? Es gibt ja für die, es ist ja eine agile Arbeitsmethodik, oftmals haben Leute dann so wirklich auf Papier diese Sprintpläne und alles Mögliche irgendwo hängen, wo man auch oft vorbeikommt oder gibt es ja auch digital mittlerweile. Wie sind da eure transparenzerzeugenden Maßnahmen?
Ja, also digital, klar, weil bei uns ist halt so, dass wir haben irgendwie 500 Entwickler, mit denen wir da die Sachen entwickeln und die sind fast alle von Suppliern, also diese nicht interne. Wir haben nur einen ganz kleinen Prozentsatz selber interne, auch an verschiedenen Niederlassungen natürlich, also verschiedenen Ländern, Kontinenten. Das heißt, es geht eigentlich nur digital. Die Schwierigkeit ist wirklich halt auch jetzt über verschiedene Kulturen, eben verschiedene Firmen das Ganze zu transposieren. Aber digital, keine Frage.
Cool. Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Ich glaube, auch das ist ein Thema, ähnlich wie wir vorher gesprochen haben, mit dem nächsten Umschwung in der Technik und in der Innovation, dass wir Transparenz in Unternehmen viel, viel besser hinkriegen werden in Zukunft.
Absolut. Und ich denke, also es ist auch relativ einleuchtend. Ich möchte ja wissen, wo läuft alles gut, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Und wo gibt es vielleicht Sand im Getriebe, damit ich was machen kann. Wenn ich ins Auto sitze und der sagt einfach Fehler, ist blöd, aber wenn er mir sagt, da hinten weiß ich nicht, die Bremse hinten links ist kaputt, hilft schon mal, oder? Dann weiß ich Bescheid, dann kann ich schneller Aktionen ausreiben. Und bei uns ist auch gerade mit wissenschaftlichem Hintergrund, Wissenschaftler messen gerne und daraus kann man dann interpretieren. Und natürlich möchte ich dann auch messen, wie die Organisation funktioniert und um einfach diese Friktion rauszunehmen. Und ich habe sowieso so ein persönliches Faible für Optimieren. Ich optimiere sehr gern und es ist eigentlich, ich finde es immer erstaunlich, wie viel eigentlich Potenzial da ist, also zum Optimieren. Und ich gerade bei so Softwareentwicklung, da kommen ja auch diese agilen Praktiken her, oder habe ich das Glück gehabt, dass ich da relativ früh auch in Kontakt gekommen bin. Also ich habe Teams gesehen, die Faktor 5 bis 10 effizienter sind, ich sage mal, wie durchschnittliche Teams. Und das ist nicht unbedingt, weil es die besten Individualisten sind, sondern einfach, weil sie alle Rollen abdecken, die gebraucht werden und einfach sehr eingearbeitet sind und sich auch regelmäßig Gedanken gemacht haben, okay, diese Retrospektiven, oder was ist gut gelaufen und was nicht, einfach mit diesem Gehen, ich möchte mich verbessern, das ist einfach das Wichtige, oder? Dass diese Kultur entsteht.
Sehe ich auch so. Ja, sehr interessant. Ja, jetzt, wir kommen schon langsam zum hinteren Teil des Podcasts, das heißt, die meisten Leute, die jetzt zuhören, fragen sich natürlich, was sind deine Learnings, was sind deine Erfolgsrezepte? Wir haben schon so ein paar Sachen gehört, die gerade so auch in der Company stattfinden. Ganz interessant fand ich den Bierfaktor-Check natürlich, das ist ja mal ganz, ganz spannend, und dass sich die Leute wohlfühlen müssen im Unternehmen, da haben wir ja im Detail auch drüber gesprochen. Was sind denn so deine persönlichen Themen? Gibt es irgendwas bei dir, wo du sagst, das sind Routinen, das sind Alltagspraktiken oder das sind Sachen, die du selber machst, kann persönliche Weiterentwicklung sein, kann natürlich auch Sport, Gesundheit etc. sein, wo du sagst, das sind meine Erfolgsrezepte.
Also gibt es einiges. Wie viele deiner Podcast-Gäste, oder mache ich vielleicht viel Sport. Das ist so mein Ventil, um den Kopf frei zu kriegen. Ausdauersport, Laufen, Mountainbike-Rennen, fahre ich auch sehr gerne, wenn das passt. Das sind so diese klassischen Routinen, auch Yoga mittlerweile. Für Entspannung, kalt duschen, Wim Hof, ist ja auch schon öfters gefallen. Das mache ich auch. Meine Ernährung umgestellt vor 4 Jahren, auf vegetarisch geht mir wesentlich besser damit. Aber auch angefangen ab und zu mal so 16 zu 8 fastend, das passt mir auch ganz gut. Das sind so, glaube ich, vielleicht die normaleren Sachen. Und dann, ich mache auch sehr gerne Sachen, die nicht ganz so normal sind, auch wieder so zum Optimieren. Also zum Beispiel, als ich Marathon angefangen habe zu laufen und dann mit 3 kleinen Kindern und intensiven Job war das halt ein bisschen schwierig, dann habe ich dann irgendwann auch geguckt, okay, muss ich da wirklich 5-mal die Woche laufen, 100, 120 Kilometer, und habe eine Trainingsmethode gefunden, wo man das Ganze mit 3-mal laufen und wesentlich weniger Kilometer, also weniger Zeit auch machen kann, und dann habe ich mich mit der Methode beschäftigt, und ich Sport motiviert mich immer, wenn dann andere Leute sagen, das geht nicht, also Kollegen aus dem Marathon-Club hier am Ort, die haben gesagt, das geht nicht, du kannst nicht unter 3 Stunden laufen mit der Methodik. Und das ging halt dann doch sehr gut. Und so versuche ich Sachen auch immer zu optimieren. Ich hatte Probleme mit den Füßen, Plattfüße gehabt, dann habe ich mit Barfußschuhen experimentiert und gelaufen. Und ich habe immer so gemerkt, die Leute sind immer sehr schnell dabei zu sagen, irgendwas geht nicht oder kann man nicht so machen. Und ich glaube, schlussendlich muss man seinen eigenen Weg finden und einfach auch mal Sachen ausprobieren. Und so habe ich dann immer, meinen Weg gefunden. Ich denke einfach, es ist extrem wichtig. Ich glaube, die anderen Gäste auch immer sagen, die mentale Gesundheit ist einfach, die Ausgeglichenheit ist einfach wichtig zu einem intensiven Job. Und es ist halt vielleicht nicht intuitiv, dass es nicht besser ist, dann nach dem intensiven Job auf die Couch zu gehen und Fernsehen zu schauen. Damit kann man den Stress nicht abbauen, sondern muss halt irgendwie was anderes finden, dass man sich körperlich und mental auch wohlfühlt. Und dann kann man auch einen intensiven Job gut machen, denke ich.
Ja, das ist gut. Wie du hast ja gesagt, vor 1,5 Jahren oder so hattest du dich nochmal hingesetzt und auch überlegt, was machst du so als nächstes, hast dann 100 Bewerbungen rausgeschickt und dir wahrscheinlich echt viele unterschiedliche Sachen angeguckt. Wie kam das dazu? Hast du da so regelmäßig irgendwie mal Termine im Jahr oder alle 2 Jahre, wo du dich mal hinsetzt und alles überdenkst, oder ist das spontan gekommen?
Also ganz am Anfang meiner Karriere hat mir mal einer gesagt, alle 2 Jahre sich am besten mal bewerben, dann weiß man, wo im Markt steht, da weiß man, wie es tickt. Das hatte ich nicht. Ich habe am Anfang meiner Karriere öfters mal selber gewechselt, also einfach, wenn ich das Gefühl hatte, ich konnte nichts mehr bewegen, oder wenn man gemerkt hat, die Firma passt nicht mehr eigentlich dazu. Und das Spannende diesmal war eigentlich, dass es umgekehrt war, sondern dass die alte Firma Personal abbauen musste. Und ich war einer von den Auserwählten, was für mich relativ überraschend war. Und das habe ich am Anfang auch, hat mich dann auch etwas getroffen, muss ich sagen, weil wenn man so zu den 3% gehört, die aussortiert werden, ist ja nicht unbedingt dritte Schlag, aber dann habe ich halt gesagt, okay, das ist die Entscheidung und die respektiere ich natürlich. Und positiv für mich war, ich war freigestellt, das heißt, ich habe Zeit und habe gesagt, ich möchte so oft nicht mehr die Firma wechseln. Und das heißt, 3 Monate suche ich jetzt einfach meinen Traumjob und ich habe selber in der Hand. Ich kann mich umschauen, jetzt auch nach der Pandemie, oder es gibt ja 100% Remote-Jobs, gibt es andere Möglichkeiten, mit großen Kindern hast du auch mehr Freiheiten. Also konnte ich eigentlich so die weitere Sicht aufsetzen und habe es dann positiv genutzt. Und in dem Moment, wo ich den neuen Job gefunden habe, gemerkt, dass es mir damit der für mich persönlich der viel, viel bessere Fit ist, als ich das natürlich übrig habe, bin ich im Nachhinein sehr froh, dass ich einer war, der in der alten Firma nicht mehr gebraucht worden ist.
Ja, gut. Ja, das ist spannend. Gibt es irgendwelche Alltagsthemen, die du machst? Zum Beispiel, dass du sagst, irgendwie, du setzt dich jeden Abend hin und weiß ich nicht, guckst durch den Kalender durch, machst dir Notizen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist was, so eine Alltagsroutine oder so eine Alltagspraktike?
Also nicht täglich, aber so was Notizen angeht. Ich habe mal irgendwann auch gehört, dass wenn man sich Ziele, Jahresziele aufschreibt und die auch, wenn man das ganze Jahr nicht anschaut, dass das die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass es klappt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, man ist nicht viel Aufwand, probiere ich mal, habe ich so vor 7, 8 Jahren angefangen. Und ich schaue dann wirklich in der Regel einmal im Jahr drauf und dann bin ich immer wieder erstaunt, dass in der Regel 80-90% davon eingetreten ist und sind dann in der Regel schon ambitionierte Ziele, die ich mir da setze. Aber finde ich es hoch spannend, dass man das schon beeinflussen kann. Sonst täglich, was mir noch vielleicht einfällt, was interessant ist, auch wieder, weil die Leute sagen, es geht nicht anders. Meine Augen sind nicht mal die allerbesten. Dann sagen alle, ja klar, nimm eine Brille. Und dann sagt, eigentlich Augen sind ja auch wie alles im Körper, müsste man doch auch irgendwie trainieren können. Ich habe mal irgendwie auf eine Methodik gefunden, wie man auch Augenmuskel trainieren kann.
Ja.
Mache ich auch seit 4, 5 Jahren. Das mache ich dann immer beim Joggen oder beim Radfahren, die ersten paar Kilometer, so links, rechts, hoch, runter, Kreisbewegung und solche Geschichten, so ein paar Minuten. Und seither sind meine Augen zumindest gleich geblieben die letzten 5, 6 Jahre. Was gut ist, weil ich möchte keine Brille haben, weil es einfach ein Gerät mehr ist, das man dabei haben muss und man aufpassen muss beim Sport und so. Und also das ist so ein bisschen eine Passion, ein bisschen auch gewisse Sachen anders zu machen und einfach zu schauen, ob es nicht Alternativen gibt.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine wichtige Charaktereigenschaft im C-Level, wenn man so etwas hat. Weil ich meine, du bist immer, wenn du gesamtverantwortlich für einen Bereich bist, steht am Ende, muss irgendjemand da sein, der dafür sorgt, dass es neue Technologien gibt, dass es neue Innovationen gibt und dass sich der Gesamtbereich oder die Firma halt auch verbessert. Und ich glaube, wenn das nicht die C-Level-Person ist, gut, dann kann man versuchen, das in Form eines Teams um sich herum zu scharren. Aber es wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn man selbst die Charaktereigenschaft mitbringt, oder?
Absolut, ja. Und ich meine, bei Team ganz einfach, da halte ich es mit Steve Jobs, oder die bestmöglichen Leute natürlich zu bringen, dann hast du es einfacher. Genau, du musst natürlich selber auch diesen Drang haben, Sachen zu optimieren und zu schauen, was gibt's, was machen andere, wie überlegen, wie könnte ich das in unserem Bereich auch einsetzen. Und das ist eben so diese Optimierungspassion, die ist, glaube ich, schon extrem wichtig auch. Ja. Das macht es ja auch spannend eigentlich an dem Job.
Ja, sehr cool. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Sehr coole Insights, die du da mit uns geteilt hast. Also wie gesagt, was so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, habe ich schon gesagt. Ich finde das mit den Jahreszielen auch nochmal interessant. Das würde ich gerne zum Schluss nochmal betonen. Ich mache das auch, jetzt erst seit 3 Jahren oder so. Aber ich glaube auch, dass das ein sehr interessanter Teil ist, den man macht. Es reicht nicht nur, die Ziele aufzuschreiben. Man braucht natürlich dann auch ein System dahinter, um daran an die Ziele zu kommen, weil sich nur hinzusetzen und das Ziel zu erreichen, kann man ja quasi schlecht umsetzen, oder man muss sich ja überlegen, wie kommt man dann ans Ziel, aber trotzdem, sich einfach mal die Gedanken zu machen. Und ja, also das finde ich ist einfach auch nochmal schön, deswegen würde ich da gerne nochmal die Nachricht nach draußen geben. Und ansonsten, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Daniel, das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, super spannend für mich auch und weiterhin alles Gute, toller Podcast, ich folge allen Episoden, ja. Kann ich nur empfehlen.
Wunderbar. Das freut mich natürlich und alle anderen, die jetzt noch zuhören und die auch dem Podcast und hoffentlich auch jeder Episode immer gespannt folgen, sage ich natürlich danke an der Stelle. Es freut mich, dass ihr wieder mal zugehört habt und lasst gerne eine Bewertung und Feedback für diese Episode da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Am besten kommt ihr natürlich auf LinkedIn oder per Mail an uns dran. Also gebt uns gerne auch direktes Feedback. Das freut mich immer. Ist beim Podcast ja nicht immer nicht ganz so leicht wie auf Social Media. Da gibt es keine richtige Kommentarfunktion, das weiß ich. Deswegen gerne entweder in die Bewertungen Kanal abonnieren oder uns einfach eine direkte Nachricht schreiben. Der Podcast ist nur möglich, weil ich natürlich bei Atreus noch einen anderen Job habe, was nicht mein Berufshobby ist, sondern mein richtiger Beruf. Also gerade wenn es euch gerade in den Themen Interim Management, also Programmmanagement, Projektmanagement oder Linienmanagement für einen gewissen Zeitraum umhertreibt im Unternehmen, kommt gerne mal auf mich zu. Denn jedes People-Problem oder jedes Human Resources-Problem, da haben wir, glaube ich, etwas bei uns im Netzwerk, wo wir euch helfen können. Also unbedingt mal auf uns zukommen. Vielleicht ist da einmal ein kurzes Sparring-Gespräch und wir haben euch schon geholfen. Ansonsten können wir euch eventuell ja auch mit der geeigneten Ressource unterstützen. Deshalb gerne mal auf die Website atreus.de oder eben auch einfach direkt zu mir kommen. Dann können wir uns einmal unterhalten. Ich freue mich drauf. Und Daniel, ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Wunderbar. Freude ist auf meiner Seite ganz gerne.